ARD.
Сьогодні це звернення буде без привітання, не хочеться жодного зайвого слова.
Wir hören hier den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in seiner Videoansprache. Seit Kriegsbeginn hält er fast täglich eine und postet sie auf Facebook. Er sagt hier: Ich fange heute ohne Begrüßung an, denn ich will kein überflüssiges Wort verlieren. An diesem Tag, es ist der 4. April 2022, kann er nicht einfach Hallo sagen, denn er war gerade in der ukrainischen Stadt Bucha. Gut 1,5 Monate, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, erobern die ukrainischen Soldaten Anfang April die Orte Bucha, Irpin und Hostomel von den russischen Angreifern zurück. Dort finden sie hunderte massakrierte Zivilisten. Die Orte liegen direkt vor Kiew. Sie sind von der Hauptstadt so weit entfernt wie Potsdam von Berlin oder Erlangen von Nürnberg. In den Orten wohnen viele, die rausziehen wollten aus der Stadt. Ins Grüne, mit der Familie. Vorortzug Entfernung zur Hauptstadt. Ideal zum Pendeln. Zelensky beschreibt so nüchtern wie drastisch, was die ukrainischen Soldaten vorfinden.
Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче.
Ich möchte, dass jede Mutter eines russischen Soldaten die Körper der Getöteten in Bucha, Irpin und Hostomel sieht. Was haben sie getan? Warum wurden sie getötet? Was tat ein Mann, der auf einem Fahrrad über die Straße fuhr? Warum wurden friedliche Menschen umgebracht? Wie konnte man Frauen töten und misshandeln vor den Augen ihrer Kinder? Warum wurden Menschen auch noch mit Panzern zerdrückt nach dem Tod? Was tat ihnen die ukrainische Stadt Bucha? Sie haben bewusst getötet und mit Begeisterung.
Zelensky kündigt an, dass eine internationale Kommission diese Verbrechen dokumentieren und untersuchen wird. Und er sagt noch etwas.
Heute sind 14 Jahre vergangen seit dem NATO-Gipfel in Bukarest. Ich lade Frau Merkel und Herrn Sarkozy ein, Bucha zu besuchen, um zu sehen, zu was die 14 Jahre der Politik der Zugeständnisse an Russland geführt haben, damit sie mit eigenen Augen die gefolterten Ukrainerinnen und Ukrainer sehen. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir verurteilen nicht den Westen. Wir verurteilen nur die russischen Einheiten, die das unseren Bürgern angetan haben. Und diejenigen, die ihnen das befohlen haben. Aber wir haben das Recht, hier über die Unentschlossenheit zu reden, die Bucha, Hostomel, Charkiw und Mariupol möglich gemacht hat.
Das sitzt. Sind wir mitverantwortlich am Krieg, am Massaker in Bucha? Weil wir unentschlossen waren? Weil 14 Jahre vorher Deutschland die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen wollte? Welche Rolle spielen wir dabei, dass Russland diesen Krieg angefangen hat? Darum geht es heute. Das ist Die Entscheidung, der Podcast über politische Entscheidungen und ihre Folgen bis heute. Ihr hört Ukraine, Russland und die NATO. Folge 3: Goldene Brücken für Putin. Der ukrainische Präsident Zelensky wirft Merkel nach dem Massaker in Bucha also vor, 2008 auf dem NATO-Gipfel eine falsche Entscheidung getroffen zu haben. Eine Entscheidung, die mitverantwortlich ist für den Krieg in der Ukraine heute. Beim NATO-Gipfel in Bukarest haben sich damals federführend Deutschland und die USA darüber gestritten, ob Georgien und die Ukraine in die NATO aufgenommen werden sollen. Die USA waren dafür, Deutschland dagegen. Am Ende stand ein Kompromiss. Die beiden Länder werden aufgenommen, aber ohne konkrete Aussage, wann, wie und unter welchen Bedingungen. Welch riesigen Streit es damals auf dem NATO-Gipfel gab und wie Putin auf den Kompromiss reagiert hat, das gibt es ausführlich in den ersten beiden Folgen. Ich poste den Link zu ihnen in die Shownotes. Ihr findet sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich empfehle euch, alle Folgen von Die Entscheidung chronologisch zu hören, funktioniert aber auch einzeln. Hat Zelensky also recht? Und welche Verantwortung hat Deutschland für diesen Krieg? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Christine Auerbach und der Reporter, mit dem ich diese Ausgabe von Die Entscheidung recherchiert habe, ist Clemens Fernkotte. Hallo Clemens.
Christine, hallo.
Clemens, Butscha war tatsächlich für mich so einschneidend wie 9/11 damals. Also ich weiß noch, ich stand vorm Fernseher und konnte nicht weggehen, als rauskam, was da mit den Zivilisten passiert ist. Für mich war das auch so ein Point of no return. Also ich spreche ja Russisch, ich habe auch viele Kontakte nach Russland, ich habe auch da mal gearbeitet, ich habe Freunde dort, manche sind enger, manche sind weiter. Und ich habe nach Butscha auch einen Freund angerufen in Russland. Dieser Freund ist jetzt, ich würde ihn als nicht sonderlich politisch beschreiben, hat sich eigentlich nicht viel interessiert. Putin war ihm relativ wurscht. Mein Gott, der war halt an der Spitze und ja, okay, kann man jetzt auch nichts machen. Also er war nicht sehr politisch und mit dem habe ich geredet und seine Reaktion war, naja, also man weiß jetzt ja gar nicht, ob das wirklich die russischen Soldaten waren. Vielleicht waren das ja auch die Ukrainer, die da selber Leichen postiert haben. Und ich konnte es eigentlich nicht fassen, dass er mir sowas sagt. Und da wurde mir klar, dass diese Propaganda in Russland einfach so stark inzwischen ist, dass es eigentlich fast nicht mehr möglich ist, da andere Informationen auch zu verbreiten. Und für mich war das wirklich so dieser, ja, sowas wie so ein Point of No Return in dieser ganzen Sache. Wie war das bei dir? Hast du Erinnerungen an den Tag, als du von Butscha das erste Mal gehört hast?
Ja, habe ich ganz gute Erinnerungen. Vor allen Dingen das Entsetzen, was mich dann traf. Weil es gibt manche Bilder, Geschehnisse, Massenmord war das, Abschlachterei, wo man sich fast mit der Hand vor dem Mund nimmt vor Entsetzen.
Ja.
Und ich habe deswegen das dann auch so gut in Erinnerung, weil ich wenige Tage und Wochen zuvor an der ukrainisch-rumänischen Grenze stand und mit ganz vielen Flüchtlingen gesprochen hatte, die dann kamen. Das waren die Frauen, das waren die Kinder, das waren die Großmütter, das waren mit den Hunden, Katzen, alle da. Und dann dachte ich mir nur, ihr seid, also ja, bei Butscha, ihr seid diesem Grauen entkommen und den nicht.
Du sagst gerade schon, du standest damals an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Du bist jetzt mein Reporter schon für die ganzen letzten beiden Folgen auch gewesen. Bevor ich dich jetzt wieder beschreibe, warum du der Beste für diese Folgen bist als mein Reporter, mach doch selber kurz noch so eine Art Bewerbungsgespräch. Also warum sitzt du hier?
Also wie gesagt, bei den Besten habe ich immer so, weiß man nicht, ob man weiß oder rot werden kann. Aber es ist meine Leidenschaft seit ganz langer Zeit, Außen- und Sicherheitspolitik zu machen. Und zwar nicht nur zu machen, sondern auch zu sehen, in Action zu sehen. Und das letzte Beispiel war, als ich auf dem Balkan war, mehrere Jahre, 5, 6 Jahre, vom Studio Wien aus. Und als dann der russische Angriff kam, waren wir fast ausschließlich in der rumänischen und ungarischen Grenze, um mit den Flüchtlingen sprechen zu können. Insofern, alles zusammengenommen, das macht mir leidenschaftlich Spaß. Und insofern, ja, da würde ich nicht sagen der Beste, aber ich kann durchaus etwas beitragen.
Und vor allem kennst du dich auch in der NATO gut aus. Das wird auch heute wieder Thema sein. Diese Ausschnitte von Präsident Zelensky, die wir vorher gehört haben, das waren Ausschnitte aus seiner täglichen Videobotschaft, die er ja postet. Und es ist auch klar, Zelensky will natürlich seine Message rüberbringen. Wir sind im Krieg, auch die Ukraine betreibt natürlich Propaganda, versucht die Leute auf ihre Seite zu bekommen. Und es ist auch klar, wenn er jetzt Merkel so direkt anspricht, dann wird es auch in Deutschland gehört werden. Und die Ukraine braucht natürlich auch Waffen, Munition, Unterstützung. Zelensky ist ja seit Beginn des Krieges toujours auf Battlekurs, muss man schon fast sagen, im Westen für Unterstützung. Das muss man im Hinterkopf haben. Aber ich glaube, Merkel hat es sehr getroffen. Also sie ist ja Rentnerin inzwischen, man hört nicht mehr viel von ihr. Aber nach diesem Vorwurf von Zelensky und dieser Einladung, dass sie nach Butscha kommen soll, da hat sie sich geäußert schriftlich und sie hat sich auf einer Bühne auch geäußert. Sie hat da ein Gespräch gemacht mit dem Schriftsteller Alexander Osang. Das war schon vorher geplant, aber es ist natürlich genau in diese Zeit gefallen. Und sie hat da ihre Entscheidung von 2008 mehrmals begründet und verteidigt, unter anderem so.
Also erstens, bei Betrachtung der Ukraine war die Ukraine nicht die, die wir von heute kennen. Es war eine Ukraine, in der es politisch sehr, sehr gespalten war. Das heißt, es war kein innerlich demokratisch gefestigtes Land. Und wenn man ein Land in eine NATO aufnimmt, dann muss man wissen, dass wir dann auch bereit sind, ein solches Land wirklich zu verteidigen, wenn es einen Angriff gibt. Zweitens war ich mir sehr sicher und deshalb fand ich, dass die Ukraine ihren demokratischen Weg weitergehen muss, sehr sicher, dass Putin das nicht wird einfach geschehen lassen. Das war für ihn aus seiner Perspektive eine Kriegserklärung. Und jetzt kann man ja sagen, das teile ich nicht, ich teile da überhaupt nichts, dass er den ganzen Westen als seinen Feind ansieht, dass er findet, dass er permanent gedemütigt wurde. All das teile ich überhaupt nicht. Aber ich habe gewusst, wie er dachte und dass er das genau so sieht. Und ich wollte das nicht weiter provozieren. Und zweitens war die Entwicklung nicht gefestigt genug. Und da muss man sich schon drauf verlassen. Und drittens, ehrlich gesagt, das muss man ja auch sagen, Präsident Zelensky kämpft unglaublich mutig gegen die Korruption an. Aber damals war die Ukraine schon auch ein von Oligarchen beherrschtes Land. Und das kann man nicht einfach sagen, euch nehmen wir morgen in die NATO auf.
Ja, das hat Merkel eben zu ihrer Verteidigung gesagt. Ein Teil von diesen Begründungen haben wir auch schon in Folge 1 und 2 gehört. Ich finde es interessant, dass sie da jetzt ganz offen sagt, sie hat damals tatsächlich schon gedacht, Russland wird eingreifen, wenn man die Ukraine in die NATO aufnimmt. Weil damals, du erinnerst dich, in Folge 2 haben wir noch gehört, naja, alle haben sich da so ein bisschen rumlavriert. Keiner wollte so wirklich sagen, dass sie die Ukraine nicht aufgenommen haben, weil man auch Angst vor den Reaktionen von Putin hatte. Das finde ich jetzt schon sehr erstaunlich, dass sie es zumindest im Nachhinein eigentlich so zugibt. Was war dein Eindruck, Clemens? Also ich finde es auch interessant, dass diese Teflon-Merkel, die ja sonst eigentlich alles an sich abprallen hat lassen, dass sie da jetzt doch sich nochmal so verteidigt, dass sie nicht einfach weiterhin still bleibt.
Naja, ich meine, das ist ja nochmal der schlimmste, schwerste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, den wir hier haben. Und wenn dann direkt, also Zelensky sagt, also schauen Sie sich das an, Frau Merkel, das sind hier Ihre Opfer auch, dann ist natürlich mehr als angefressen.
Also wir werden uns jetzt in dieser Folge wirklich genauer anschauen, warum oder woher dieses Zögern kam, weil es gibt natürlich auch noch andere Meinungen als die von Frau Merkel. Und wir haben wieder Gespräche geführt, natürlich für diese Folge, wieder mit Menschen, die ganz nah dran waren an diesen Beziehungen von Russland, Deutschland und der Ukraine, die sie auch mitgeprägt haben. Und wir haben zwei Leute gefunden, wären wir im Sport, würde ich sagen, dann wären die beiden so die klassischen Rivalen. Ja, also die sind so ein bisschen wie Messi und Ronaldo. Ja, also beide Experten in dem, was sie machen, aber komplett andere Spielweise und in dem Fall eben komplett andere Sichtweise. Der eine sagt, die deutsche Haltung gegenüber Putin in den letzten Jahren war richtig. Es wäre nicht klug gewesen, anders zu handeln, als es Merkel gemacht hat. Und die andere sagt, genau diese deutsche Haltung Putin gegenüber, die hat jahrelang so vieles blockiert, mit dem man ihn hätte in Schach halten können. Also die ist ganz auf der anderen Seite. Sind sehr, sehr gegensätzlich und ich würde sagen, legen wir los, oder Clemens?
Auf jeden Fall, dann lass mal hören.
Wir bleiben am Anfang auf der Seite, die Merkels Sicht so ein bisschen unterstützt und beschreibt und schauen uns ihr Verhältnis zu Putin an. Und dafür haben wir mit Merkels ehemaligen Sicherheitsberater Christoph Heusken geredet. Den kennen wir auch schon aus der ersten Folge. Er hat Merkel nicht nur viele Jahre beraten, er war auch auf dem Gipfel in Bukarest dabei und hat diesen Kompromiss mit ausgehandelt. Er war aber auch bei vielen anderen Treffen zwischen Merkel und Putin dabei. Und er sagt, das Verhältnis zwischen den beiden, das war besonders und es ist auch gar nicht so leicht zu beschreiben.
Weil es von einer gewissen Sympathie und einer gewissen Antipathie geprägt ist.
Und das war vor allem auf beiden Seiten so.
Deutschland mag er. Putin kann anders als Sie, ich will Ihnen nichts unterstellen, aber ich weiß nicht, wie weit Sie die klassische deutsche Literatur und Rilke und anderes so zitieren können. Das kann er. Spricht fließend Deutsch und die Kanzlerin kann Russisch und hat eben auch in der DDR-Zeit, als ja das DDR-Regime eigentlich das härtere war als das sowjetische, dann auch dann in Moskau in der Diskothek sich amüsiert oder ist durch. Also da gibt es gewisse Sympathien, gleichzeitig aber Antipathien.
Und diese Antipathien, die sieht man zum Beispiel gut bei der Geschichte mit Putins Hund.
Als die Kanzlerin 2006, 2007 ihn in Sochi besucht hat und er sie dann einlud, ohne selbst dabei zu sein, in einen Raum, wo die Journalisten gegenüber waren. Und da stand sein dicker, fetter Hund. Und das war eine absolute KGB. Wie schüchtert man den Gesprächspartner ein? Also die Kanzlerin wusste immer, ich habe es mit einem KGB-Agenten zu tun, mit den gleichen Methoden und so weiter. Also da gab es überhaupt keine Illusion. Aber wegen einer gewissen Grundsympathie und immer sagt, wir müssen mit Russland reden und sie hat immer wieder mit ihm geredet.
Also dieses Wort Grundsympathie Deutschlands gegenüber Russland, also dieses Grundsympathie, das kommt auf jeden Fall schon mal auf meinen Merkzettel. Denn diese Grundsympathie, die bestimmt ja sehr, sehr lange die deutsche Außenpolitik, auch schon vor Merkel, oder Clemens? Ich würde sagen, das war ja eigentlich seit der Wiedervereinigung schon so.
Das war schon seit der Wiedervereinigung so, sehr intensiv. Hat geht auch lange zurück, aber das schenken wir uns jetzt mal. Irgendwie mit Willy Brandt und Versöhnung letztendlich, Verträge. Und mit der Sowjetunion damals auch, Egon Bahr, Handel und Wandel. Aber nach der Wiedervereinigung haben viele auch empfunden, das war ja damals die Freilassung, wenn man so will, nicht nur allein der DDR damals, sondern auch der ganzen Warschauer Paktstaaten damals, durch den damaligen KPdSU und Sowjetführer Gorbatschow. Und da war man wirklich enorm dankbar. Dann war natürlich diese Art von Verbundenheit Kohl-Jelzin damals in den 90er Jahren. Da glaubte man wirklich, man kann sehen, dass man vielleicht auf dem Weg sich befinden kann zu einem demokratischen, freiheitlichen Russland. Das hatte ja Jelzin dann auch schon ein paar Präsidialmächte an sich gezogen, Verfassung geändert. Der hat sie nicht so ausgenutzt, aber sein Nachfolger halt Putin sehr.
Aber wenn es da jetzt diese Grundsympathie gab und auch diesen positiven Ansatz, ich frage mich schon lange, das führt jetzt ein bisschen weg von dem jetzigen Krieg, aber das ist wirklich für mich eine Frage, die mir schon lange im Hinterkopf rumspukt. Warum hat man die NATO damals nicht aufgelöst? Wenn es eh so eine Sympathie gab, Warschauer Pakt gab es auch nicht mehr. Warum?
Es war natürlich, das muss man sich auch vor Augen halten, der komplette Zerfall einer politischen, militärischen Ordnung direkt als Nachbarn. Es waren auf einmal Oligarchen da, man wusste auch gar nicht, wer hat eigentlich hier die Hände an welchen Atomwaffen im Augenblick. So, da war alles im Rutschen und man hatte auf der anderen Seite, ist die NATO ein Verteidigungsbündnis, kein Angriffsbündnis. Das heißt also, wenn die alle da am Rutschen sind, dann machen wir im Gegenteil jetzt nicht genau das Gleiche und sagen, oh ja, Gott, das ist der Kalte Krieg zu Ende und das war's jetzt. Es hat natürlich aber auch strategische Überlegungen die ganze Zeit, weil die NATO auch mit der Anwesenheit der amerikanischen Truppen, damals hat ja noch viele auch so britische und französische und von den alten Besatzungsmächten in Deutschland, Westdeutschland, war das natürlich auch eine Sicherheitsgarantie für Europa. Das war ganz entscheidend und gesagt, wieso sollen wir das aufgeben?
Gehen wir zurück zu der deutschen Sicht und die deutsche Verantwortung jetzt für den aktuellen Krieg in der Ukraine. Merkels Berater Heusken, der sagt jedenfalls, es war keine Unentschlossenheit und schon gar keine Angst und schon gar nicht war es ein Fehler, sich 2008 auf dem NATO-Gipfel dagegen zu stellen, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Und er sagt es auch ganz klar mit dem Wissen von heute, weil diese Frage haben wir eben bei dem Interview gestellt.
Ich glaube, dass nach wie vor das die richtige Entscheidung war. Und das, was 22 passiert ist, das hat einen anderen Vorläufer. Wir überspringen ja jetzt viele, viele Jahre. Wir überspringen ein Russland, was zwischendurch ja ein anderes war. Heute sehen wir alles Kontinuum. Es war kein Kontinuum. Und was die Invasion einbelangt, 2022, sehe ich da keinen direkten Link zu 2008.
Also mit diesem Russland, das zwischendurch ein ganz anderes war als heute, das spricht er auf die Zeit an, als einige auch noch die Hoffnung hatten, dass sich Russland auch unter Putin doch vielleicht irgendwie zu einer Demokratie entwickeln könnte mit freier Meinungsäußerung, demokratischen Strukturen. Diese Zeiten, die gab es ja in Ansätzen. Es gab ja auch mal diesen Wechsel zwischen Putin und Medvedev für ein paar Jahre, wo Putin quasi in den Hintergrund getreten ist und nur noch aus dem Hintergrund die Fäden gezogen hat. Genau, aber zumindest auf dem Papier. Aber spätestens danach, 2012, als Putin dann wieder an die Macht kommt, spätestens dann ist eigentlich diese Idee oder diese Hoffnung vom Westen, dass sich Russland in eine Demokratie entwickeln könnte, eigentlich obsolet. Ja? Also seitdem geht Putin massiv gegen Andersdenkende vor. Menschenrechtler werden getötet oder kommen ins Gefängnis. Genauso kritische Journalisten, freie Medien gibt es kaum mehr. Und Russland baut innenpolitisch die Diktatur auf. Und auch außenpolitisch werden die Aggressionen immer größer, also unsichtbarer vor allem auch. Nur ein paar Beispiele. 2014 die Annexion der Krim. Es gibt den Krieg im Osten der Ukraine. Aber auch Russlands Einsatz in Syrien für Präsident Assad zählt natürlich auch darunter. Dann zahlreiche Cyberangriffe, die auch Russland zugeschrieben wurden. Und es entwickelt sich eben immer mehr dieser Putin, wie wir ihn bis heute kennen. Und diese Entwicklung, die war ja offensichtlich. Meine Frage an dich, Clemens, wie hat denn Deutschland darauf reagiert aus deiner Sicht?
Also wenn wir jetzt eben uns nochmal dran erinnern, was Frau Merkel gesagt hat, da im Frühjahr 2022, das hätte sie alles schon gewusst. Ja, super. Wenn sie das alles schon gewusst hätte und dann aber all die Schritte, die dann eine deutsche Russlandpolitik dann auch weiter vollzogen hat, gemacht hat, dann waren die dann doch relativ halbherzig bis sich auf taubstumm zu stellen. Was meine ich damit? Es war ja, also wenn man kurze Blende noch, der SPD-Bundeskanzler Schröder war wirklich und ist bis heute, ich will nicht sagen Wange an Wange, aber ist doch sehr, sehr nah an Putin und hat dann...
Ja,
also,
Wange an Wange, stimmt eigentlich schon.
Ne? So, ne? Aber dann kam ja, wie gesagt, mit Merkel, also eine Kanzlerin, die meinte, also sie hätte den also schon von Anfang an analysiert, gesehen, dass er sich also immer auf den Schlips getreten fühlt, dass er also meint, ich bin nach wie vor die Supermacht und solche Dinge. Und die Bundesregierung dann nach 2008, also nach diesem NATO-Gipfel Bukarest, hat dann wirklich Wirtschaftsbeziehungen weiter intensiviert. Die Ostwirtschaft war also der Lobbyclub der großen Unternehmen und Mittelständler, die in Russland Geschäfte machen und auch einen erheblichen politischen, außenpolitischen Einfluss haben auf den Kurs einer Bundesregierung. Das war und ist immer so. Und so, aber dann, als dann das kam irgendwie mit dem Maidan in der Ukraine, der Flucht von dem Putin-treuen Staatspräsidenten Janukowitsch, dann innerhalb weniger Tage die kleinen grünen Männchen, die dann auf einmal die Krim sagten, das gehört jetzt uns, wir machen eine Abstimmung nach zwei Tagen und das ist jetzt abgestempelt. Am nächsten Tag gab schon irgendwie, ging das Palasttore auf im Kreml und sagt, das ist jetzt annektiert und so. Was war die Reaktion auch von der Bundesregierung? Sie sagten, ja, wir machen Sanktionen, beteiligen uns. Aber es hat sich im Wesentlichen nichts geändert, weil ich festgehalten habe an nicht nur den Wirtschaftsbeziehungen, sondern einem Ausbau mit Nord Stream 2, kommen wir vielleicht auch noch drauf, also Nord Stream 2 gesagt, ja, das hat mit der Politik nichts zu tun. Und da gesagt er, hallo, haben wir hier was missverstanden? Also deswegen, da ist für mich ein Widerspruch zwischen der, vielleicht im Nachhinein kann man vieles dann also sagen, auch von der ehemaligen Bundeskanzlerin, das hätte sie alles schon so geahnt. Und sie wollte an sich der Ukraine Zeit schinden, wenn man so will. Und der praktischen deutschen Außenpolitik gegenüber Moskau.
Welche Rolle spielt denn Nord Stream 2?
Das ist für viele außerhalb Deutschlands die Todsünde der Bundesrepublik seit 2005. 2005, wir kommen wieder zurück zu Schröder und Putin, die hatten sich ja besucht und hatten auch mal durch zwei Kinder adoptiert. Das war damals wohl noch völkerrechtlich möglich, das ist ja jetzt wohl mit Blick auf die geraubten ukrainischen Kinder ein bisschen anders. Dass jedenfalls dort im April 2005 haben sie das beschlossen, das war noch in der Regierungszeit von Schröder, den Bau von Nord Stream 1 und zwar nicht mehr durch die Ukraine. Die Ukraine verdiente damals in der Regel 2 Milliarden umgerechnet Euro pro Jahr an Transfergebühren, wenn das einfach dann über das Landfläche gegangen ist. Und das wurde also 2011 fertiggestellt. Es gab damals schon erhebliche Einwände von allen. Eigentlich den Dänen, den Schweden, das ging ja durch die Ostsee. Die Finnen haben gesagt, okay, waren damals so neutral, also finden wir jetzt auch nicht super, aber dann die Anrainerstaaten, die baltischen Anrainerstaaten, Polen insbesondere. Wir haben uns das verärgert mit Polen auf Jahrzehnte fast hinweg. Und dann kam ich auf die Nord Stream 1 und dann habe ich einen gesagt, wir machen parallel eine neue, Nord Stream 2. Das gehörte komplett dem damaligen und noch jetzigen russischen Energieriesen Gazprom. Zu 100%. Erst waren noch ein paar europäische Energieunternehmen dabei, die wurden aber dann raus. Und dann war das ab 2015 und die Krim war völkerrechtlich schon längst annektiert. Und dann sagt er, wie geht sowas zusammen? Und da kamen tatsächlich dann also auch viele Eingaben. Das war Obama, es war Trump vor allen Dingen. Der hat es also auf dem Bruch auch. Die deutsche Bundesregierung, damals Außenminister, kennt auch den Namen Maas, genau. Der hat also protestiert dagegen, das ginge nicht. Aber im Wirtschafts- und Finanzministerium wurde das alles glatt gebügelt, auch Eingaben davon. Und das ist also eine Zentrale. Und für Europa und außenpolitisch war das für Deutschland im Rückblick betrachtet ein ich will nicht sagen keins Mal, aber das war, niemand anders hat das gemacht.
Also wir haben da Putin auch immer weiter vertraut, dass er auch so ein Energielieferant bleiben wird.
Beim Vertrauen und Putin in einem Satz habe ich immer große Probleme dabei. Würde ich sagen, also das soweit würde ich jetzt auch in einer verschiedenen gefärbten Bundesregierung begrüßen. Das war es ja CDU, CSU und SPD. Also auch Betonung auf SPD auch. So, dass die haben immer davon ausgegangen. Es war schon irgendwie ab den Anfang der 60er Jahren so, dass die immer während des Kalten Krieges gut geliefert haben. Dann ging es so weiter, haben immer gut geliefert. Und das war fast so ein Mantra. Egal was auf der Welt mit was Russland da macht. Geliefert wird immer und zuverlässig und. Dabei haben dann viele auch Energieexperten und nicht nur Energieexperten gesagt, diese Nord Stream 2 war völlig überflüssig und zu teuer. Und dieser Gasverbrauch, den gab es gar nicht mehr. Man war schon längst auf dem Weg Richtung Green Energy. Also dann sagt er, das war gar nicht so das Ding.
Okay, ich nehme nicht das Wort Vertrauen, sondern ich nehme das Wort Grundsympathie, was Christoph Heusken vorher gesagt hat, der ja Merkels Sicherheitsberater war. Und den haben wir eben auch gefragt. Gut, Grundvertrauen schön und gut, aber spätestens 2014, da muss ja dann alles klar gewesen sein, als Russland die Krim annektiert hat. Warum hat Deutschland ihm trotzdem noch all die Jahre weiter vertraut, Putin? Und warum haben wir trotzdem weiter in Anführungszeichen nur geredet? Und das war seine Antwort.
Ich glaube, das war im Nachhinein, ist das so wichtig, dass wir es versucht haben. Wir reden ja nicht im luftleeren Raum. Wir reden in einem Land, in dem ein Großteil der Bevölkerung sehr stark auf Russland gesetzt hat. Ja, wir haben ja unsere Wirtschaft abhängig gemacht von Russland, weil wir Russland vertraut haben. Wir haben Russland ja auch aus dem Gefühl der Schuld, 20 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg, Dankbarkeit. Russland hat die Wiedervereinigung. Sie waren immer zuverlässiger Lieferant von Energie. Das ist ja bis heute noch so, ja. Mir sagte jetzt neulich der ukrainische Botschafter, dass er irgendwie seine Beziehung mit dem Ostausschuss abgebrochen hat, weil da immer noch zu starkes russisches Denken aus seiner Sicht ist. Ja, wir kommen ja aus einem Land, wo wir aus den Gründen, die ich dargestellt habe, ein besonderes Verhältnis eben mit Russland haben. Und deswegen war es so wichtig, alles zu versuchen, auf diplomatischem Weg weiterzukommen, sodass wir heute sagen können, wir haben rund um die Uhr, wir haben Wladimir Putin goldene Brücken gebaut und er hat alles abgerissen. Und jetzt müssen wir eben wissen, muss auch dem Letzten klar sein, dass man mit diesem Mann keine Vereinbarung treffen kann.
Also das war in anderen Ländern drumherum schon deutlich früher klar. Vielleicht muss aber keine goldenen Brücken bauen, sondern viel frühzeitiger mal die Zugbrücke hochziehen.
Aus deutscher Sicht muss ich aber sagen, wir sind ja ganz gut gefahren damit. Wir haben billige Energie bekommen, wenn man jetzt mal so ganz egoistisch schaut, nur auf sein eigenes Land. War es jetzt nicht der schlechteste Partner für die Energie?
Also viele haben dann angeschaut, die Preise, also Gazprom hat dann also war ja dann auch nicht mehr. Ich habe da mal ein bisschen mal jetzt im Vorfeld von unserer reingeschaut. Waren die denn tatsächlich auch zuverlässig und so? Die haben die Liefermenge mal reduziert und wieder hochgefahren. Dann hatten sie auf einmal Lieferschwierigkeiten. Dann haben sie zum Beispiel mal die Preise erhöht. Also es war jetzt nicht so ein super Deal, aber richtig ist, und das muss man sich heute, man kann es ja kaum noch glauben, obgleich es nicht lange her ist, 50% der Gasversorgung kam von Gazprom und Gazprom und Gazprom. Und insofern, klar, davon profitiert die chemische Industrie, die es jetzt schlecht geht, davon jetzt allen. Und zeitgleich war das natürlich dann auch etwas, was man meinte, ja, es wird immer so weitergehen. Die anderen Länder, ich meine, ein riesiger Gaslieferant ist die Niederlande. Riesiger Gaslieferant jetzt als Norwegen. Ja, also da könnte man tatsächlich das Verb mal Vertrauen durchaus gerechtfertigt in die Runde werfen. Aber nicht da. Insofern, ja, also mir stellen sich ja so ein bisschen die Nackenhaare. Wir haben alle goldenen Brücken gebaut. Also das lag jetzt nicht an uns.
Du bist nicht der Einzige, dem sich die Nackenhaare aufstellen bei den goldenen Brücken. Ich habe ja schon gesagt, wir haben auch mit einer Frau geredet, die sagt, Deutschland hat viel zu lange diese goldenen Brücken gebaut und alles blockiert, was möglich war, um Russland mal härter anzugreifen. Und diese Frau, die macht sich hier gerade bereit in unserem ARD-Studio in Kiel.
Hallo?
Hallo Frau Babst, hier ist Christine Auerbach.
Hallo Frau Auerbach.
Wir hören hier Stefanie Babst, mit der haben wir ein Interview aufgezeichnet vor dieser Aufzeichnung. Und sie hat viele, viele Jahre für die NATO gearbeitet und war an ziemlich hohen Posten dort. Sie war die ranghöchste Deutsche im NATO-Generalsekretariat und hat in der NATO auch den strategischen Planungsstab geleitet. Wir haben sie vor allem kontaktiert, weil sie eben auch für die Beziehungen der NATO mit Russland zuständig war. Sie war auch oft im NATO-Büro in Moskau und kann uns deshalb genau erzählen, was wir brauchen. Und zwar, wie sah diese Beziehung denn aus zwischen der NATO und Russland? Welche Rolle hat Deutschland in dieser Beziehung gespielt? Und ja, was ist auch innerhalb der NATO passiert, als sich Putin immer mehr verändert hat?
Hier gab es ein kleines Problem mit dem Mischpult. Jetzt sitze ich an einem Platz vor einem gewaltigen Mischpult. Ich werde nichts berühren, aber ich kann Sie hören.
Super, das freut mich. Herzlich willkommen, Frau Babst.
Na, hallo, das finde ich auch schön, dass wir uns zusammengeschlossen haben. Toll.
Also ich kann mir vorstellen, dass Stefanie Babst in ihrer Zeit bei der NATO gerne so ein riesiges Mischpult gehabt hätte, mit dem sie bei NATO-Gipfeln dann einigen Teilnehmern das Mikro hätte abdrehen können oder wieder anmachen können. Und ich bin mir außerdem sicher, dass sie den deutschen Delegationen wahrscheinlich sehr oft das Mikro mal abgedreht hätte, damit sie nichts mehr sagen können, weil sie ist in ihrer Karriere immer wieder mit der deutschen Haltung gegenüber Russland zusammengestoßen. Russland, sagt sie, hat über Jahre ein Tabu nach dem anderen gebrochen. Ich wiederhole es nochmal. Einmarsch auf die Krim, Krieg in der Ostukraine, der russische Eingriff in den Syrienkrieg mit Luftangriffen, bei denen sehr viele Zivilisten getötet wurden. All das wurde auch natürlich in der NATO diskutiert. Wie machen wir jetzt weiter? Wie gehen wir weiter mit Russland um? Sollen wir die Zusammenarbeit beenden? Was machen wir jetzt? Und die Deutschen innerhalb der NATO, sagt sie, die haben meistens so reagiert.
Ich erinnere mich an viele deutsche NATO-Botschafter, die weisungsgebunden im NATO-Rat dort saßen Und das war beklagten, aber im Großen und Ganzen sagten, aber das übergeordnete Interesse ist, an diesem Russland-Verhältnis festzuhalten. Wir blenden
das aus.
Waren wir
dazu blauäugig?
Nein, es ist eine, blauäugig würde ich gar nicht mal sagen, es ist eine politische Absicht, eine ganz klar formulierte gewesen, und die wurde auch von allen offiziellen Stellen so umgesetzt, von den offiziellen Entscheidungsträgern, von denjenigen, die im Bündnis als Diplomaten mit dort saßen. Es gab zum Beispiel einen langen Zeitraum, wo die Osteuropäer und auch die Polen, die Kanadier, die Briten immer wieder versuchten, die Deutschen im Bündnis davon abzubringen, an Nord Stream 2 festzuhalten und es auch als ein sicherheitspolitisches Problem zu betrachten. Und die Vertreter Deutschlands saßen da in diesem Komitee und haben eigentlich immer nur das wiederholt, was ihnen jemand in Berlin aufgeschrieben hatte im Auswärtigen Amt, nämlich nein. Nein, wir betrachten das nicht so und wir sehen das nicht so und wir wollen das auch nicht als sicherheitspolitisches Problem sehen. Das sind ja keine Einzelaktionen gewesen. Das, was ich hier beschreibe, ist unmittelbare Interessenspolitik Deutschlands gewesen über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Und 2014, um ein weiteres Beispiel zu nennen, hat die NATO ja angefangen, ihre eigene Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit zu verstärken und die Rhetorik gegen Russland auch zu Recht natürlich deutlich zu verstärken, die Mitglieder anzuhalten, mehr für die Verteidigung auszugeben. Was passierte? In Deutschland rutschte der Verteidigungshaushalt nach 2014 weiter in den Keller. Es wurden weiter Fähigkeiten abgebaut, aber es wurden weiter dann auch auf der anderen Seite wirtschaftliche, lukrative Geschäfte mit Russland gemacht. Also das ist alles kein Zufall, das war wirklich auch Teil des politischen Kalküls in Berlin.
Also die NATO-Expertin Stefanie Babsi sagt ganz klar, die Deutschen haben an ihrer Grundsympathie an den Goldenen Brücken festgehalten, auch an den Wirtschaftsbeziehungen. Nord Stream 2, da haben wir jetzt ja gerade schon groß diskutiert. Und das war Teil des politischen Kalküls in Berlin. Ich weiß schon, was du jetzt von diesem Kalkül hältst, aber jetzt mal aus Sicht von Merkel oder aus Sicht der Bundesregierung. Ich habe es schon angesprochen, wir sind nicht schlecht damit gefahren.
Ja, ich meine, jetzt versetzen wir uns mal in die Lage der Bundeskanzlerin, sofern wir das an diesem schönen Tisch können. Und natürlich, ich meine, was die Analyse anging, das ist ja auch eine Politikerin gewesen, die also ihr Herz mit Sicherheit nicht auf die Zunge getragen hat. Gesagt hat, ja, wenn sie langfristig die Befürchtung gehabt hat, da soll es mit Herrn Putin, kann man nur möglichst auf wirtschaftlicher Basis zusammenarbeiten. Da haben wir zumindest noch einen Kontakt. Da haben wir eine Verständigung. Da haben wir, das Credo, das alles andere, was jetzt nach 2022 passiert, ist uns Deutschen immer so wie fast wesensfremd. Das muss man also deswegen, da muss man fair genug dabei auch sein. Da haben wir nicht nur von super profitiert. Ich habe mir mal neulich die Bruttoinlandsproduktsteigerung angesehen dieser Jahre. 16, 17, 17 hatten wir über 3% Wachstum. 18, das lief eigentlich gut. Aber die Denkart war wirklich eine gesagt, okay, politisch werden wir uns nicht verstehen können, das liegt auf der Hand, aber wirtschaftlich. Und daran, das war auch das Mindset und immer gesagt, wenn wir im Kontakt bleiben, dann schießen wir nicht aufeinander.
Also Stefanie Babst auf jeden Fall, die arbeitet sich während ihrer Zeit bei der NATO schon ganz schön an diesem politischen Kalkül aus Deutschland ab und das prägt auch ihren Arbeitsalltag. Den hat sie uns zum Beispiel so beschrieben.
Ich habe ja in den letzten 8 Jahren während meiner Zeit in der NATO einen strategischen Frühwarnstab geleitet und ich habe dann meine Papiere und meine Empfehlungen häufig, wie man das bei uns nannte, also über Bande gespielt. Ich habe sie sozusagen mit anderen Nationen vertaut und versucht sozusagen dann da mehr Zustimmung bei anderen Nationen zu generieren. Aber mir war klar, ich laufe da, was Deutschland angeht, gegen eine richtige dicke Eichentür. Da würde ich nichts ausrichten. Und das ist bis zum heutigen Tage so.
Also Clemens, halten wir mal fest, ja, was Stefanie Babs, die NATO-Expertin, da sagt. Sie erzählt von Situationen, in denen Deutschland innerhalb der NATO mauert. Und ich habe mich da schon die ganze Zeit gefragt, als sie das so erzählt hat, welche Rolle spielt Deutschland eigentlich in der NATO? Ist ja nur ein Land von vielen. Also wie wichtig ist Deutschlands Meinung innerhalb der NATO?
Schon eine relativ bis große Rolle. Deswegen, sie hat ja dann Als die ganzen Auslandseinsätze der Bundeswehr, als dann Afghanistan, da haben sich die Bundeswehr dann beteiligt, auch innerhalb von NATO-Kontingenten im Kosovo. Und es war auch immer vor allen Dingen der politische Faktor. Das ist ja auch nicht nur ein Verteidigungsbündnis, sondern auch ein politisches Bündnis. Und das Gewicht Deutschlands dort war und ist ganz erheblich. Obgleich, wie gesagt, dass die militärischen Fähigkeiten wirklich abgebaut worden sind, das hat sie gesagt. Ich habe mir auch noch die Altbundeskanzlerin nochmal in diesem 2020-Gespräch mit dem ehemaligen Spiegelredakteur nochmal angehört. Da hat sie unter anderem auch gesagt, also die wusste ja, dass sie da gesündigt hatte, was das angeht. Und sagt, ja, und wir haben seit 2014 Folgen davon 30 Milliarden Verteidigungshaushalt auf 50. Ja, wenn ich dazu nicht die Größe des Bruttoinlandsproduktes dazu sage, dann liegt das immer noch, ist abgebaut worden. Wenn die Wirtschaft steigt, dann kann ich natürlich noch mehr Geld in die Hand nehmen, aber es ist anteilig, war man immer noch bei 1,3%. Insofern also, dass dieses militärische Gewicht nicht so groß ist, politische.
Okay, du sagst jetzt, Deutschland hat ein wichtiges Gewicht, aber nichtsdestotrotz gibt es ja noch die anderen Staaten da auch. Und die NATO an sich hat jetzt ja auch nicht die breite Brust gezeigt, als Putin die Krim annektiert hat oder bei seinem Krieg in Syrien. Also die anderen Länder haben sich auch nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert oder auf jeden Fall auch nicht wirklich eine Stirn geboten.
Das würde ich generell gar nicht so sagen, weil wir sind ja so ein 30-plus-Club inzwischen der NATO-Mitgliedstaaten. Das hängt immer, das ist leider so, Leadership geht über die USA. Und zu dem Zeitpunkt, als das passierte, 2013/14, war US-Präsident Obama, den alle in Deutschland ganz super fanden, den ich ja meines Erachtens einer der schwächsten außenpolitischen Präsidenten überhaupt gewesen ist. Warum? Weil er hat alles gehen lassen. Er hatte frühzeitig gesagt, das hatte auch Putin, auch dieses Selbstbewusstsein komplett gebrochen, Russland sei eine Regionalmacht. Was meinst du, kann man sich ja vorstellen, das war ja auch so gönnerhaft. Er hat dann nichts Entscheidendes gemacht. Er hat das, und wenn von mir aus eine Führungsnation in der NATO. Man muss ja da von mir aus nicht nur reden können, sondern gegebenenfalls dann auch Dinge auf den Tisch setzen können. Das war nicht überzeugend und das lenkte natürlich auch die Sache. Und Merkel hat ja dann ja damals zusammen mit Hollande, dem damaligen französischen Staatspräsidenten, auf Obama eingewirkt und sagte ja nein, wir machen ein Verhandlungsformat, wir machen Minsk-Gespräche, wo also Ukraine, Russland, Frankreich, Deutschland dabei ist und suchen, dass wir weiter, nehmen wir das abgewetzte Wort, von den goldenen Brücken bauen und versuchen zumindest, dass wir eine Brücke errichten können.
Ich würde gerne mal noch einen Punkt weitergehen, weil Stefanie Babs, die hat uns in dem Interview noch was gesagt, was mir wirklich hängen geblieben ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Baustein, wenn man verstehen will, warum all die Jahre zwar Russland und der Westen von Partnerschaft vielleicht gesprochen haben und sich auch gedacht haben, ja, wir verstehen uns irgendwie. Aber es gibt in diesem Verhältnis einfach eine sehr unterschiedliche Definition von Partnerschaft. Und jetzt hören wir uns an, was Stefanie Babs dazu gesagt hat.
Eine Partnerschaft heißt wirklich auch natürlich auf der Basis bestimmter gemeinsamer Werte und gemeinsamer Überzeugung jetzt miteinander zu arbeiten, aber nicht in einer Art von Großmachtdenken zurückzugehen. Das hat dieser Putin nicht verstanden. Das versteht er ja auch bis zum heutigen Tage nicht.
Sie meint also, in Putins Wahrnehmung bedeutet Partnerschaft, ich kann sagen, wenn ich gegen irgendeine NATO-Aktion in Europa bin und darauf wird dann auch Rücksicht genommen und ich werde bei allem Wichtigen gefragt. Das ist seine Definition. Die Definition von der NATO in puncto Partnerschaft bedeutet was ganz anderes. Die bedeutet, wir arbeiten in einigen Feldern zusammen, die uns eben beiden helfen. Aber bei allem anderen interessiert uns deine Meinung nicht und wir fragen dich auch nicht bei allem und wir holen auch nicht deine Zustimmung ein bei allem, schon gar nicht, wenn wir in Europa weitere Länder aufnehmen wollen. Und das clasht natürlich. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, in dem knallen in diesem Verhältnis NATO-Russland die Wahrnehmungen sehr aufeinander.
Russland war noch nie eine Status Quo-Macht. Es war in seiner ganzen Geschichte, und natürlich sehen wir das jetzt 1:1 in den letzten Jahren, seit 2014 besonders, eine revisionistische Macht, eine expansionistische Macht, die militärische Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele betrachtet. Das haben wir auf der westlichen Seite lange auch ausgeblendet.
Also sie sagt, es gibt da zwei grundsätzlich andere Wahrnehmungen voneinander. Putin, sagt sie, sah Russland immer als ein Land, das wachsen will, das Militär und Gewalt auch als Mittel sieht, dieses Ziel durchzusetzen. Und der Westen hat immer gedacht, naja, Wird er schon nicht machen. Wir können ihn ja managen mit guten Angeboten, mit der Wirtschaft, wie du es vorher schon gesagt hast. Wenn wir gar keine Beziehungen mehr haben, wenigstens haben wir noch die wirtschaftlichen Beziehungen. Das war immer so ein bisschen der Eindruck des Westens. Und wir haben ungefähr eine Stunde mit ihr geredet, ja. Und je länger wir geredet haben, kam bei mir aber immer eine Frage, die wie immer größer wurde. Die Frage ist ja, welche Alternativen hätte es denn gegeben? Also welche Alternativen zur Verhandlung, zu den goldenen Brücken hätte es gegeben? Auch an der Idee, dass man Russland irgendwie managen könnte. Und diese Frage habe ich ihr dann auch irgendwann gestellt. Na, ich kann sie so ein bisschen verstehen, diese deutsche Haltung auch, weil dass man sagt, naja, solange es geht halt an der Diplomatie und am Reden festhalten, weil die Alternative wäre ja auch militärisch Krieg, irgendein Angriff, oder?
Nein, also es geht in den zwischenstaatlichen Beziehungen natürlich in allererster Linie immer um die strategischen Botschaften, die sie aussenden. Was sind denn die Botschaften, die der Westen an Moskau sendet seit dem Kriegsbeginn? Wir unterstützen die Ukraine, aber wir wollen selber sozusagen nicht irgendwie direkt beteiligt werden. Wir überlassen euch das Schlachtfeld. Ihr dürft jeden Tag eine ukrainische Stadt bombardieren. Wir sind nicht beteiligt. So. Das ist die Botschaft, die Russland bekommt. Und es wird noch dadurch verstärkt, dass man beispielsweise bei dem letzten Gipfeltreffen auch wiederum auf Druck Berlins keinen Konsens gefunden hat, auch nur Beitrittsgespräche über eine mögliche Mitgliedschaft mit der Ukraine zu beginnen. Das wäre aber in meinen Augen ein Signal, eine strategische Botschaft, die Herr Putin verstehen würde. Aber so kriegt er jeden Tag von uns die Botschaft, wir reden hier viel und gerne auch auf jeder Talkshow oder in jedem Podcast darüber, was wir alles nicht wollen, wovor wir Angst haben, dass wir Eskalation vermeiden wollen, dass wir diesen Krieg eigentlich gar nicht so wirklich als unseren betrachten, dass wir pflichtbewusst natürlich die Ukraine ausstatten, zwar nicht mit all dem, was wir verkünden, aber unterm Strich geben wir ihr so viel, dass sie den Tag überlebt, aber natürlich nicht so viel, dass sie ihre militärischen Kriegsziele erreichen kann. Wenn Sie und ich im Kreml säßen, dann würden wir uns wahrscheinlich auch relativ entspannt zurücklehnen und sagen, gut, mir geht hier keiner an den Kragen.
Also Clemens, hatte Zelensky recht, wenn er sagt, wir sind mitverantwortlich durch unsere Unentschlossenheit, durch unsere Zugeständnisse gegenüber Putin, dadurch, dass wir die falsche Botschaft senden. Also er weiß, er sitzt im Kreml und weiß, der Westen wird eh nichts machen. Oder hat Merkel recht mit ihrer Aussage, dass sie gesagt hat, naja, wir brauchen diese goldenen Brücken, wir müssen ihm irgendwas bieten, weil sonst eskaliert es noch mehr.
Nein, ich denke, wenn man jetzt alles noch vor 24. Februar 2022 beantwortet, würde ich sagen, ja, Zelensky hat insofern recht, als dass Deutschland war die wichtigste Stimme in Europa gegenüber Putin. Und da konnten andere Nationen erzählen, was sie wollten, auch die USA, das blieb dabei, blieb cozy. Und sie hätte man gesagt, also sie spricht hier von strategischen Signalen, eines der strategischen Signale wäre sicherlich gewesen, was viele andere Staaten wie Polen, wie Tschechien, wie die baltischen Staaten, wie Dänemark auch, die das ganz anders auch schon gesehen haben als Ostseemacht, oder Macht kann man vielleicht sagen, aber als Ortsanrainerland, aber die sind militärisch gut aufgestellt, so ist nicht. Wenn die Deutschen das Militär mal aufgerüstet hätten, wenn die gesagt haben, so, wir sind also nicht irgendwie die kuscheligen Handelspartner, sondern wir haben dann auch Signal. Nach dem zweiten Mega-Angriff auf den Donbass, nach dem zweiten, also ab dem 24. Februar 2022, danach, glaube ich, kann man sich das nicht unbedingt so anziehen von Zelensky, dass er sagt, ihr seid mit dran schuld oder so. Wir können also das hin und her wägen. Wir müssen immer auch sich in Rechnung stellen, die Validität, die Zuverlässigkeit von Argumenten und Gründen zum Zeitpunkt einer Entscheidung. So wie, das ist ja der alte Oma-Spruch, und ach, ist man immer klüger oder so. Das ist alles richtig, aber man muss auch fairerweise sagen, was waren die Optionen? Die haben wir auch schon viel besprochen oder so. Und wie kann man sie bewerten? Waren sie zu dem damaligen Zeitpunkt richtig? Sind sie heute richtig? Heute kommen wir zum anderen Urteil.
Also lass uns dieses Fazit ziehen. War die Entscheidung aus deutscher Sicht, die Ukraine nicht aufzunehmen 2008, jetzt gut oder schlecht? Zum damaligen Zeitpunkt und heute?
Also zum damaligen Zeitpunkt, tendiere ich auch dazu zu sagen, war sie nicht die richtige. wenn ich auch die richtige...
Auch schon 2008.
Ja, woher, man muss ja umgekehrt auch sagen, besitzt denn von mir aus eine Bundesregierung hellseherische Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt 2008 zu sagen, was Herr Putin denn unmittelbar machen würde. Das heißt, ich habe ja schon im Prinzip einen Angstfaktor eingepreist. Mhm. Ja, und das war ja bei allen anderen nicht der Fall. Nicht, denn Merkel hat ja unmittelbar danach, das ist ja auch bekannt, den russischen Präsidenten angerufen und sagt, ja, alles nicht sei so gemeint. Das wird zwar aufgenommen, aber gleich wieder berühmt. Ist auch wieder Signal, wenn Frau Papst sagt, also strategisches Signal, das war mit Sicherheit das falsche strategische Signal. So, das war eine Kette von Fehlentscheidungen, aber die bin ich geneigt zu sagen, zum damaligen Zeitpunkt wohl doch die falsche Entscheidung.
Also die Meinung von Stefanie Babs ist klar, sie sagt, wir müssen die Ukraine in die NATO aufnehmen. Interessanterweise hat das auch Christoph Heusken gesagt bei unserem Interview, dass die Ukraine eine Beitrittsperspektive braucht. Da waren sie sich also einig, so uneinig sie sich vorher auch waren. Bleibt die Frage, was sagt die Ukraine selbst dazu? Also 2008 war ja die Bevölkerung nicht ganz so erpicht darauf, in die NATO aufgenommen zu werden. Wie ist es jetzt? Genau darum geht es in der nächsten Folge von Die Entscheidung. Wir sprechen da unter anderem mit dem ukrainischen Rüstungsminister, eine sehr interessante Politikerpersönlichkeit. Und ihr werdet eine junge ukrainische Mutter hören aus Odessa, die mir erzählt hat, wie es ist, täglich in diesem Krieg zu leben. Sie hat mir zum Beispiel von ihrer kleinen Tochter erzählt.
Wenn sie zum Beispiel mit ihren kleinen Einhörnern spielt, die ist jetzt momentan total My Little Pony angetan. Und bei ihr in diesem Spielzeughäuschen haben die Einhörner auch einen Luftschutzkeller.
Also dieses Bild von dem kleinen Mädchen, die ihren Einhörnern auch einen Schutz vor diesem Krieg bieten will und ihnen deswegen diese Luftschutzkeller irgendwie baut, das lässt mich nicht mehr los. Ich frage mich, was lässt die ukrainische Bevölkerung überhaupt so lange und so gut durchhalten in diesem Krieg? Wo nehmen die Kraft her? Auch darum wird es in der kommenden Folge gehen. Ich bin Christine Auerbach und Reporter für diese Staffel von Die Entscheidung ist
Clemens Fiankotte.
Ihr findet alle Folgen von Die Entscheidung in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Schreibt uns auch gerne mit Feedback oder Themenvorschlägen an dieentscheidung@br.de. Die Adresse poste ich euch in die Shownotes. Und am Ende gibt es ja immer noch einen Podcast-Tipp für euch von mir. Und das ist heute der Tagesschau-Podcast 11KM. Darin gibt es jeden Tag eine tief recherchierte Geschichte. Es gibt zum Beispiel die Folge Ukraine, schlaflos im Krieg. In der nimmt euch die ARD-Korrespondentin Andrea Bär mit durch die Ukraine im Kriegszustand. Sie erzählt in Sprachnachrichten von ihren Erlebnissen und Begegnungen. Sie besucht Ärzte, die an der Front arbeiten, Frauen, die plötzlich zu Hebammen werden und Kinder, die von ihren Zukunftsträumen erzählen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, den findet ihr in der ARD-Audiothek, genauso wie uns, Die Entscheidung, überall, wo es Podcasts gibt. Und auch diesen Link schreibe ich euch in die Shownotes. Ciao für heute und wir hören uns in der vierten Folge.